Herzlich willkommen heute bei der nächsten Folge, beziehungsweise nächsten Interview tatsächlich, heute mit Max Planer. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Einstieg. Max ja, ist ehemaliger Ruderer für Deutschland gewesen, hat diverse Titel, unter anderem auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, und zwar im berühmten, auch Kult gewordenen, für mich auch Deutschlandachter. Und ja, Max, vielleicht zum Anfang, erzähl doch gerne nochmal näher, wer du wirklich als Person bist und ja, was du auch heute machst.
Ja, erstmal, Tim, vielen Dank für die Einladung in deinem
Gerne.
Podcast. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe 16 Jahre Leistungssport gemacht, Rudern. Vorher habe ich Fußball gespielt. Dann habe ich angefangen zu rudern. Da habe ich erst so ein paar Jahre so, ja, als Kind noch gerudert und dann mit 14 dann angefangen, das als Leistungssport zu machen. Und ja, das ist natürlich was, was mich als Mensch auch ausmacht, was einen Großteil meines Lebens einfach bestimmt hat. Der Leistungssport hat mich natürlich geprägt und war ich auch in vielen Kreisen immer Max der Ruderer, ne, wenn ich irgendwo anders
Ja,
war.
ja.
Und das war halt auch schon wirklich ein großer Teil meiner Identität. Und ja, nebenbei habe ich Journalistik studiert in Dortmund, habe das erfolgreich abgeschlossen, habe dann schon ja mal ein bisschen in einen anderen Bereich reingeschnuppert, weil ich da auch irgendwie Bock drauf hatte. Was mir auch sehr gut getan hat, also die Perspektive zu weiten. Und ja, und dann hat sich in den letzten Jahren immer mehr ergeben, dass ich eben auch, ja, ich sag mal, meine Identität so ein bisschen vom Rudern auch abgelöst habe. Das heißt, ich bin immer, war immer noch Ruderer, es hat immer noch Spaß gemacht, aber es war nicht mehr so, Rudern ist alles und es gibt sonst nichts, sondern es war immer mehr, dass ich eben da, ja, Prozesse und Dinge verstanden habe, die so in mir vorgehen und mich da einfach weiterentwickelt habe. Und auch mein Selbstvertrauen, was ich durchs Rudern eigentlich aufgebaut habe, so früher, als ich noch jünger war, ich hatte vorher eigentlich kein Selbstvertrauen, das kam dann alles durch den Sport. Das eben auch wieder vom Rudern zu lösen, das heißt auch zu sagen, okay, auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Rudern eben nicht erfolgreich bin oder wenn ich zum Beispiel nicht mehr rudere, habe ich trotzdem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das war also ein Prozess, der dann über mehrere Jahre ging und ja, jetzt heute bin ich ja, Coach und Mentaltrainer für High Performer und gebe meine Erfahrungen sowohl auch in meinem eigenen Podcast, aber auch eben im Coaching und in Seminaren, Workshops und auch ja, auf der Bühne manchmal jetzt auch bei Keynotes und so, gebe ich eben meine Erfahrungen jetzt weiter, weil meine ja, Leistungssportkarriere auf jeden Fall auch geprägt war von Höhen und Tiefen und ich da sehr viel
Klar.
ja, Erfahrung gesammelt habe. Genau, das bin ich so im Groben.
Cool. Ja, Max, vielen Dank für das
Ja,
Teilen deiner
gerne.
Geschichte. Einen kurzen Rundumschlag gegeben. Und
Genau.
ja, wir fangen, glaube ich, einfach mal bei der Geschichte mit dem Rudern an. Ich glaube, das war auch so die erste große Liebe, glaube ich, vom Sport her. Du sagst es, Sport hat zum einen ja, die Funktion, wirklich Selbstbewusstsein aufbauen zu können. Aber es gibt auch in der Karriere, die du vielleicht auch hattest, wie du sagst, auch sehr, sehr viele Tiefschläge. Und es ist, glaube ich, wie so ein Leben einfach auch funktioniert, wie so eine Achterbahnfahrt. Und aber vielleicht erstmal zum Positiven. Wir fangen mal ganz von vorne an. Wie kam es denn dazu zum Rudern überhaupt? Oder was hat dich auch in jungen Jahren oder jetzt vielleicht auch noch am Rudern fasziniert, beziehungsweise ja, fasziniert dich auch heute noch?
Ja, also das mit der Achterbahnfahrt ist direkt so im Kopf hängen geblieben, weil das Beispiel nehme ich auch immer, weil du willst ja immer ganz oben sein und es macht einfach viel mehr Sinn, diese Achterbahnfahrt zu genießen, ne? Aber sag das mal einem Leistungssportler, der halt eine Medaille gewinnen will. So, das wollte nie in meinem Kopf rein, ne? Mir haben das auch, hat einer meiner Mentoren das immer wieder zu mir gesagt und ich habe das so verstanden, aber nie richtig tief im Herzen verinnerlicht. Deswegen als Sportler, ja, strebt man natürlich auch immer nach dem Erfolg und Rudern ist für mich einfach, ja, es war einfach eine Sportart. Ich habe, wie gesagt, ich habe vorher Fußball gespielt, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, natürlich als Kind. Aber ich war da jetzt nicht der alleroberttalentierteste. Ich war jetzt nicht, hatte jetzt nicht zwei komplett linke Füße, weil ich war Linksfuß, also ich habe mit links geschossen. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt nicht komplett daneben der Spur, aber das war trotzdem so, ich bin ja mega schnell gewachsen dann auch zu der Zeit. Bin gar nicht so richtig hinterhergekommen. Also meine Koordination kam eigentlich nicht hinterher, hinter meinem Wachstum, hinter meinen Gliedmaßen und dann war das natürlich schwierig. Fand es aber trotzdem immer schön. Das heißt auch, als ich dann zum Rudern gegangen bin, wir haben dann gerade im Winter einmal die Woche in der Turnhalle noch Fußball gespielt, habe ich mich natürlich gefreut, dass wir dann auch mal einmal die Woche ein bisschen gekickt haben. Aber was mich halt am Rudern gepackt hat, genau, was mich am Rudern gepackt hat, war halt Sport im Freien, in der Natur, übers Wasser gleiten. Ja, diese Verbindung mit der Natur, das hat mich schon fasziniert und gerade als Kind da war ich ja auch noch nicht so gerade im Rudern, auch nicht so in diesem Wettkampfmodus und ja, jetzt hier immer Rennen fahren und so. Ich fand das dann schon auch faszinierend und cool, auf die Wettkämpfe zu fahren. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich war da jetzt noch nicht so, okay, hart trainieren und dann Wettkampf und dann alles allen zeigen, sondern das kam dann wirklich erst nach und nach und nach.
Ja.
Aber das war dann auch wirklich der zweite große Aspekt, warum mich das Rudern so gepackt hat, weil mich hat das dann schon echt fasziniert, also weil es eine Sportart ist, wo du wirklich durch sehr viel Fleiß, durch sehr viel Ehrgeiz, durch sehr viel dich selbst disziplinieren, sehr, sehr, sehr viel erreichen kannst einfach und du es sehr gut messen kannst. Und ich dann halt wirklich angefangen habe zu schauen, okay, wie weit kann ich es denn schaffen? Also was ist denn so, wo sind denn die Limits?
Ja.
Also wie weit kann ich mich selber pushen im Training? Wie weit kann ich es auch durch Regeneration und durch andere Themen, was halt über die Jahre nach und nach dazu kam, wie weit kann ich mich selber bringen vom Leistungsniveau her? Wie weit kann ich mich da pushen? Und das hat mich total gepackt und fasziniert. Und das hat mich dann angespornt, angetrieben. Und dann war es auch immer geil für mich nachher auch, also die Wettkämpfe auch zu fahren. Und das hat für mich einen großen Teil ausgemacht von dem ganzen Rudern. Also einerseits immer wieder auch den Flow-Zustand, auch im Training und was Wassergleiten und so. Aber dieses Wettkampf-Feeling, dann vor dem Wettkampf aufgeregt zu sein, nervös zu sein, dann gehst du in den Wettkampf rein, dann kanalisierst du das wirklich auf den Punkt, dass du das in Leistung umwandelst sozusagen, auch deine Nervosität, dass du die auch mitnutzt. Und das hat mich schon auch sehr, sehr, sehr fasziniert. Von daher, genau, ja, bin ich auch jetzt, nachdem ich meine Leistungssportkarriere beendet habe, wenn ich darüber rede, nach wie vor auch enthusiastisch, weil das einfach eine geile Zeit war.
Ja, man merkt es auf jeden Fall. Ich spreche ja auch gerade mit Max live und man sieht es auf jeden Fall, dieses Glücksgefühl, was dann immer auch wieder nach außen tritt.
Ja.
Wenn man über Dinge spricht, die man liebt, das erkennt man sehr, sehr oft. Und was du auch gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend, weil es ist eigentlich bei jedem Sport so, diese Aufgeregtheit, dieses Freuen auf zum Beispiel auch im Wettkampf oder generell auf Zusammenkommen, ein bisschen kicken vielleicht auch oder einfach Sport zusammen machen. Das ist bei jedem Sport, so egal ob es Leistungssport oder Breitensport ist. Und das finde ich an Sport einfach das Coolste, was es gibt. Und du hast auch schon sehr, sehr die positiven Dinge auch hervorgehoben, was dir der Sport auch gegeben hat. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber hast du auch schon super beantwortet.
Ja, also da gibt es natürlich sicherlich auch noch mehr, klar. Also ich war zum Beispiel auch ein absoluter Teamplayer, deswegen ich bin sehr ungern einer gefahren. Ich wollte immer in der Mannschaft, also das kam vielleicht auch vorher schon durchs Fußballspielen und so. Ja. Also das war zum Beispiel auch ein Riesenaspekt, der mir der Sport gegeben hat. Ne? Also das kommt auch noch, und da gibt es noch wesentlich mehr, definitiv. Also das kommt vielleicht im Gespräch noch mal hier und da noch mal was zum Tragen. Ja, also das hat mein Leben einfach, Sport hat mein Leben verändert und sehr zum Positiven, definitiv.
Absolut. Hey, du hast, was so eine coole Frage, die mir jetzt in den Kopf gekommen ist, sagen wir mal ein bisschen spontan hier, und zwar, du hast das gemeint, ja klar, Rudern kann ich mir jetzt vorstellen, Sommersport, schön draußen, auf dem Wasser, aber was macht ihr denn im Winter? Ist es dann nur Athletik oder wie trainiert ihr da? Oder habt ihr da trainiert?
Im Winter ist es grundsätzlich, wenn wir in Deutschland sind, meistens natürlich sehr stupide, weil wir dann auf diesem Rudergerät sitzen, was man aus dem Fitnessstudio kennt, dieses Konzept-2-Gerät. Ein- bis zweimal am Tag auf dem Ding und an den Tagen, wo man nur einmal da drauf sitzt, dann nochmal im Kraftraum. So sieht es ungefähr im Winter aus. Also im Winter spulen wir da die Kilometer runter, 20, 22 Kilometer am Stück auf diesem Rudergerät. Und das ist dann schon sehr stumpf. Klar kannst du da auch auf deine Technik ein bisschen achten und dich da fokussieren und alles.
Ja.
Aber es ist im Endeffekt auch einfach pures, hartes Training. Was dann aber schön ist, dass wir dann im Winter natürlich auch immer in Trainingslager gefahren sind. Nach Portugal, nach Italien, nach Spanien und einfach immer dann in den Süden geflüchtet sind. Früher sogar noch als Junior noch nach Kroatien. Also schon auch wirklich, wo es dann im Winter dann auch recht angenehm ist, von den Temperaturen, wo man dann eben auch im Wasser auch trainieren kann. Weil in Deutschland, wenn du 0 Grad oder so hast und du hast Wind, dann hast du vielleicht noch keine Eisschollen, aber es ist so kalt, dass es halt echt schwierig wird, sich da angemessen zu bewegen. Es geht mal, aber es ist über einen langen Zeitraum schwierig. Logisch. Genau, deswegen sind wir im Winter dann immer ins Trainingslager gefahren. Ab und zu dann auch noch mal in die Schweiz zum Skilanglauf. Das hat auch Spaß gemacht, als Ausdauertraining, als Ausgleich. Und der Winter war immer... war immer hart, aber wenn der Frühling dann kam, wusste man, wofür man es gemacht hat.
Perfekt. Ja, schön. Ich glaube, es ist auch ähnlich von den Wettkämpfen her, dass du nur im gewissen Zeitraum dann auch deine Wettkämpfe hast. Also sprich, sei es Jugend-Olympia gewesen oder Olympia oder Weltmeisterschaften. Ich glaube, das ist da auch immer wichtig, auch zu einem gewissen Zeitpunkt, auch festgelegten Zeitpunkt, auch fit zu sein. Wie, also ich glaube, beim Fußball ist es ja ganz anders gewesen. Vielleicht auch, dass du wirklich jede Woche wirklich dein Leistungsmaximum versuchst zu erreichen. Und beim Rudern ist es gewisses Training für eine längere Zeit und dann hast du die Wettkampfphase. Wie hast du da den Unterschied mitgenommen oder was hast du da so gelernt, was man vielleicht für dieses Modell der Leistungsbringung am besten lernen kann?
Ja, das war auf jeden Fall so, dass du halt immer jedes Jahr hast du einen Saisonhöhepunkt so. Und ja, genau. Das war dann immer WM oder eben Olympische Spiele. Aber das ist dann meistens im Sommer gewesen, so September, August, September in dem Dreh. Immer unterschiedlich, aber so in dem Dreh. Und die Saison geht eigentlich so im April, ja, so Anfang April geht die Saison eigentlich los. Mhm. Das heißt, April bis September sind die Wettkämpfe und du hast auch nur so alle 2 bis 3 Wochen einen Wettkampf. Und vor der WM hast du nochmal so bestimmt über einen Monat eine Pause, wo du gar keine Wettkämpfe hast, wo man sich dann nochmal vorbereitet auf den Höhepunkt. Und dann hat man im Herbst nochmal, ich glaube Ende November, Anfang Dezember ist dann nochmal so ein nationaler Wettkampf, der aber jetzt nicht so, also es ist halt ein Wettkampf und ansonsten trainiert man halt wirklich das ganze Jahr und dann hast du halt im Frühjahr kommt halt die Saison. Ja. Und klar, das ist natürlich schon immer wieder eine Challenge dann. Ich finde es echt geil, du musst halt auf dem Punkt fit sein, aber wenn du dann an dem Wochenende gerade irgendwie krank bist oder irgendwas isst, dann hast du halt verkackt, ne? Also wenn es jetzt ist zum Beispiel schwierig. Und vor allem musst du halt zum Beispiel wenn dann im April ist, dann die nationale Ausscheidung. Ja. Und da fährst du dann quasi um die Boote, die dann zur WM und sowas fahren und zur EM. Krass,
ja, cool.
Und das heißt, du musst da schon richtig da musst du schon on point sein. Und natürlich hast du noch nicht die Form von der WM, weil die Trainer steuern das ja auch alles. Dass du da halt zwar fit bist, aber dass danach was geht dann im Laufe der Saison. Aber trotzdem weiß man ja selber im Hinterkopf, okay, also da geht's jetzt halt eigentlich schon um alles, weil da will ich ja jetzt in das Boot rein. Und dann ist es eben auch der Aspekt, der dabei noch spannend ist, dass du, gerade bei uns, wir haben dann halt eigentlich so gut wie die ganze Nationalmannschaft von uns bei den Männern hat jetzt dann in Dortmund trainiert, am Stützpunkt. Mhm. Und du trainierst halt mit unter 20 Leuten, dann hast du nochmal 20 U23er, die dann auch nochmal versuchen nachzurücken. Das heißt, du hast eine große Gruppe, die halt an einem Ort trainiert, die sich dann auch jede Woche misst. Also jetzt zwar nicht im Wettkampf, aber schon im Trainingswettkampf. Ja. Und hast eigentlich die ganze Zeit Konkurrenzkampf. Und in der Saison, wenn da die Boote gebildet werden, dann 8er, 4er, 2er und so, hat man dann auf einmal, da ist man auf einmal dann Teamkamerad mit viel mehr als nur mit dem einen Zweierpartner. Und das war cool. Halt dann immer immer spannend, diesen Shift jedes Jahr wieder neu. Immer klappt das dann immer hin und her, ne? Wird wieder aufgemacht, kannst wieder, bis er wieder kommt, tritt gegen alle an.
Ja.
Und dann bildest du halt wieder die Mannschaft.
Ja, cool. Ja, genau das finde ich spannend, Max, weil solche Fragen finde ich für mich auch spannend, einfach auch mal zu wissen, was so in dem Sport wirklich abgeht, in dem jeweiligen individuellen Sport, die auch jetzt in Zukunft kommen werden hier auf dem Podcast, dass man bei dir wirklich auch mitbekommt, was bedeutet Rudern oder was ist es genau? Und ja, aber vielleicht nochmal zu dir persönlich, zu deiner Vita, sage ich mal. Ich hab auch nachgelesen, du warst auf einer Sportschule und hast dann das Ganze dann angefangen. Was waren so die Unterschiede oder was hat der Schritt für dich bedeutet, wirklich auch für dich diesen Schritt zu gehen, auch vielleicht von zu Hause weg oder ja, was, wie war der Unterschied und wie war das Leben dann auf der Sportschule?
Ja, der Schritt hat natürlich sehr, sehr viel bedeutet. Also das war für mich so rein mental, glaube ich, war das so der Start, richtig krasse Startschuss, dann wirklich zu sagen, okay, ich probiere jetzt wirklich Leistungssport. Also davor war ich wirklich so 2-3 Mal Training die Woche, ein bisschen geschummelt hier und da, also nie so richtig so den Drive gehabt. Und dann wusste ich, okay, mit der Entscheidung, da jetzt hinzugehen, probiere ich es jetzt aus, wirklich mal all in zu gehen. Und das war vom Mindset erstmal voll der Shift. Natürlich hat das dann auch ein bisschen gedauert am Anfang, um da richtig reinzukommen, aber das war trotzdem der Schritt, da hinzugehen, war schon, was das angeht, schon ultra wichtig.
Ja.
Dann genau von zu Hause weg, wie du gesagt hast, also mit 14 dann quasi aufs Internat gezogen auch, von zu Hause rausgezogen. Hat mir auch sehr, sehr gut getan. Nicht, weil ich meine Eltern nicht mag, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, alles gut. Mir hat das halt geholfen, um selbstständiger zu werden, um in dem Alter dann eben auch da meinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Und ja, mich da auch ein Stück weit auch von ihnen zu lösen. Und das hat mir, ich bin auch am Wochenende gerade am Anfang noch nach Hause gefahren, immer später dann, als ich dann in Dortmund gewohnt habe, war das dann nicht mehr so einfach. Aber in Magdeburg auf der Sportschule, da konnte man dann schon immer noch mal nach Hause fahren. Okay. Und genau, deswegen, und klar, war natürlich auch krass, dann auf einmal umgeben zu sein von nur anderen Leistungssportlern, weil auf der Sportschule waren halt nur Leistungssportler. Da war halt irgendwie...
Andere Mentalität.
Ganz andere Mentalität. Ja. Ich hatte vorher keine richtigen Freunde in der Schule und ich wusste nie, warum. Und ich habe mich natürlich immer auch gefragt, was ist hier irgendwie falsch? Und habe ich irgendwie einfach nur Pech in meiner Schulklasse oder ist hier mit mir verkehrt? Und wahrscheinlich war es beides. Also irgendwas war mit mir verkehrt und die Schulklasse war scheiße. Aber als ich nach Magdeburg gekommen bin, war das sofort anders. So, das war
cool.
Ich war unter anderen Sportlern und auf einmal war so, ich habe mich da viel wohler gefühlt, einfach so in dem Umfeld. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, da bin ich richtig. Und ja. Das war natürlich auch sowieso geil, auch für die Schule natürlich, dass ich auch, also für, ich glaube, ich habe dadurch auch ein besseres Abitur gemacht, als ich es gemacht hätte, wenn ich nicht auf der Sportschule gewesen wäre. Einfach weil dieser Leistungs- und ja, so dieser Drive einfach da war, auch unter den Leuten. Man hat sich da gegenseitig supported, motiviert, klar auch ein bisschen angespornt. Und so dieses Zusammenspiel zwischen Schule und Training, das wurde dann natürlich optimal von den Lehrern, aber auch von den Trainern wurde das halt optimal aufeinander eingestimmt. Ne?
Ja, klar. Ja, spannend, das auch zu hören. Ich war selbst nicht auf einer Sportschule, aber die Einblicke auch nochmal zu bekommen, wie das vielleicht auch tagtäglich bei dir war. Was gab es da für, sag ich mal, Herausforderungen oder ja, Aufgaben, die du machen musstest, vor allem als Ruderer auch? Wie sah so dein Tag in der Jugend aus? Erzähl mal.
Also die größte Herausforderung war auf jeden Fall 7 Uhr ging entweder die Schule los oder das Training, je nachdem. Also ja, meistens die Schule. Ja. Meistens die Schule. 7 Uhr Schulbeginn und das war immer geil, weil mein Mitbewohner aus vom Zimmer, der dem hat das gar nicht, ist das gar nicht schwer gefallen, so früh aufzustehen, mir aber schon. Und er saß dann immer schon da und hat auf mich gewartet und ich bin dann irgendwie so kurz vor knapp auf und ganz schnell und dann schnell rüber in die Mensa, was ungefähr so 100 Meter war, dann rüber in die Mensa, schnell noch irgendwas reingestopft, ein Brötchen in die Hand und zack in die Schule, dass man Punkt um 7 in der Klasse saß. Ja, cool, also es war eigentlich so, der Tag war, und so wie der Tag angefangen war, auch der Tag immer, ne? Du hast dann nicht meistens, ich habe mir so 2 Stunden Schule, dann ist man zum Training gefahren, also dann hatten wir so, glaube ich, 10 Minuten mit dem Fahrrad zum Training. Ja. Und haben dann trainiert, dann wieder in die Schule, dann gab es irgendwie ein zweites Frühstück, hatten wir aber auch nicht viel Zeit, weil natürlich voll lange trainiert wurde, dann zweites Frühstück, dann wieder in die Schule, dann nochmal ein paar Stunden Schule, also 3, 4, 5 Stunden Schule und dann halt wieder zum Training und nach dem Training dann ins Internat und dann war es erstmal so, so,
kaputt.
Dann gab es natürlich noch Hausaufgaben und alles, also klar, das war schon echt, der Tag war sehr ausgefüllt, definitiv, also da war viel, da war wenig Platz für anderes in der Zeit.
Ja.
Und aber es hat irgendwie Spaß gemacht, ja.
Ja, cool. Ich glaube aber, wenn ich mir das so vorstellen kann, ich war auch selbst nie im Leistungssport, aber wie ging dann deine Geschichte weiter? Du hast es geschafft, dann auch wirklich in den Leistungskader zu kommen, Rudern als Leistungssport auch zu machen, wirklich, dich als Ruderer bezeichnen zu können. Wie waren auch die Ereignisse, die du erlebt hast, zum Beispiel Weltmeisterschaft, hast du das mittlerweile auch schon realisieren wirklich können? Weil ich kann mir das so vorstellen, du bist Weltmeister geworden und das dauert wirklich eine Zeit, bis man das sowas realisiert und solche Erlebnisse und Momente auch wirklich für sich in seinem Leben schätzen kann und dankbar dafür sein kann. Wir kommen ja noch zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung etc. Aber ja, vielleicht gibst du da nochmal einen kurzen Rückblick auf diese Erlebnisse, was da alles so geschehen ist. Ja,
ich blicke ja da wirklich auf eine lange Zeit zurück und es fing halt wirklich an, dass ich erstmal wirklich lernen musste, mich richtig durchzubeißen. Also ich musste einfach lernen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und als ich das geschafft habe, und das war so im ersten Jahr dort, also so am Ende des ersten Jahres, habe ich es wirklich geschafft, über meinen Schatten da zu springen und da wirklich reinzukommen. Ab da an ging das los, ab da an kamen die Erfolge, ab da habe ich gemerkt, ich entwickle mich, da passiert was. Davor war es, habe ich mich auch entwickelt, ich habe es nicht richtig gesehen, nicht richtig gemerkt und da wurde nochmal wie so ein Schalter umgelegt. Und das war ultra wichtig, weil ich dann so ein bisschen verstanden habe, wie muss ich das vom Mindset her handeln, dieses, ja, was ich auch vorhin gesagt habe, ne, so das Zusammenspiel zwischen Training und Wettkampf,
ja.
Im Training wirklich hart arbeiten, damit du aber auch in den Wettkampf gehen kannst und dir dann den Druck auch nehmen kannst, sagen kannst, ey, ich habe im Training schon alles gegeben, ich gehe jetzt hier einfach rein, ja, und ich gebe einfach mein Bestes, weil das war mir auch ultra wichtig, dass ich mir da nicht zu viel Druck mache, weil der Druck kommt ja von alleine, wenn du aufgeregt und nervös bist.
Das
und dass man sich dann selber eher runterfährt und eher sagt, okay, ich versuche hier befreit, einfach mein Ding zu machen, einfach das abzurufen, was ich kann. Und dieses Zusammenspiel habe ich dann für mich gelernt, so wie ich damit umgehe, wie ich das lerne, wie ich das mache. Und das hat mich dann auch immer wirklich in meinen jeweiligen Jahrgang immer wieder mit nach vorne gebracht. Also U17, dann Deutscher Meister, da gibt es noch keine WM. U19, dann bin ich zweimal Weltmeister geworden. U23 bin ich Vize-Weltmeister geworden, ja, einmal Vierter bei der WM. Und in meinem letzten U23-Jahr war ich dann schon in der A-Mannschaft. Und dann ein Jahr später bin ich ja dann schon im Deutschlandachter gesessen. Also das war dann immer so, ich hatte mich nie als Leistungsstärksten aus meinem Jahrgang so auf dem Schirm selber. Aber ja, irgendwie war es dann doch oft so, dass ich dann geschafft habe, so unter die Besten zu kommen, sowohl national als auch dann international. Und klar, so ein WM-Titel, sei es jetzt der Junioren-WM-Titel, der erste, wo ich mich natürlich gefreut habe, wie ein, wie sagt man dann, wie ein, ja, wie ein König.
König, ja, und ist gut.
Genau. und genauso
war es. Hast du wahrscheinlich auch so gefühlt.
Ja, das war schon geil, klar. Aber du merkst dann ja auch trotzdem, lernst du, klar, da kommen wir später noch, aber du lernst natürlich auch, dass das nur zeitweise anhält, dieses Gefühl. Also ja, du, ja, freust dich, du denkst so, ja, dafür war das jetzt alles wert, ne? Dieses ganze Schinderei hat sich gelohnt und so. Mhm. Und du bist dann so richtig dankbar und richtig glücklich und stolz und das hält dann ein, zwei Wochen an und dann, dann Saisonpause, fährst dann Urlaub und dann kommst du wieder und dann wird einfach wieder auf Reset gedrückt, so als wäre nichts gewesen, weil wenn du dich darauf ausruhst, hast du eh, bist du eh weg vom Fenster. Genau. Deswegen musst du es eigentlich im Endeffekt wieder hinter dir lassen und es geht weiter. Und trotzdem, oder auch genau das macht es ja auch den Reiz nachher aus. Und ja, dann eben AWM 2017 gewonnen, war natürlich das Allerkrasseste dann auf jeden Fall. Mhm. Nachdem ich bei Olympia einen 12. gemacht habe, wo ich echt traurig war und ich wusste, wie es weitergehen soll.
Ja.
Dann ein Jahr später die Saison gerockt, Weltmeister. Das war schon, genau. Und ein Jahr später dann nochmal Weltmeister. Das waren so die krassesten Jahre. Und wie du gesagt hast, also verarbeiten, auf der einen Seite würde ich sagen, ich habe das schon verarbeitet. Ja. Auf der anderen Seite auch noch nicht ganz, weil ich glaube, da kommen auch noch mehr Perspektiven. Jetzt je länger ich aus dem Leistungssport raus bin, genau, desto mehr ich auch noch verstehe, wie krass das eigentlich war, was ich da gemacht habe. Mhm. Weil wenn du da, während du das machst, nimmst du ja nicht die ganze Zeit wahr, wie krass das ist. Weil das ist ja normal für dich. So, alle um dich herum machen das. Ja. Ne, ich habe nur mit Ruderern, genau, ist eine Blase, du bist in der Blase. Ja. Nur mit Ruderern zu tun, das ist völlig normal. Okay, Deutschlandachter hat wieder irgendwie einen Weltcup gewonnen. Ja, gut, ganz normal so, ne? Also nichts Besonderes. Und dann, ja, jetzt, wo ich schon auch, ne, fast, naja, ein Dreivierteljahr raus bin, merke ich schon immer mehr, okay, das, ja, wenn ich jetzt mit Leuten darüber rede und irgendwie das dann doch irgendwie mal zur Sprache kommt, dann, ja, merkt man erstmal, was das für einen krassen Impact haben kann und wie man da auch, was ich da eigentlich erreicht habe. Und das wird sich wahrscheinlich noch im Laufe meines Lebens oder nächsten Jahr nochmal weiterentwickeln. Aber klar, bis zum gewissen Grad habe ich es auf jeden Fall schon verarbeitet.
Ja, ja, Sport. Das ist auch wieder das Geile am Sport. So eine persönliche vielleicht Anekdote zu mir. Ich habe halt Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften verfolgt im Fernsehen. Das war halt an und weil man halt Sport auch mag oder weil es einfach im Fernsehen an war und dann, ja, kam halt Rudern und dann waren die ganzen Boote auch am Start, sei es Achter oder Einer auch oder was es noch gibt. Und vor allem beim Achter war dann immer so diese Spannung da und die Reporter haben gesagt, ja, Deutschland ist Favorit und dann hoffst du natürlich auch wirklich auf diese Goldmedaille. Und diese Zeit, das ist ja gefühlt wirklich nicht so lange, wenn man als Zuschauer da vorne dran sitzt. Aber ich glaube, im Boot, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga, sag ich mal, vom Gefühl her. Und du sitzt dann so vom Fernsehen und ich fieber natürlich mit, so am Anfang wartest du noch ein bisschen ab, da gleichen sich die Mannschaften noch aus oder eine Mannschaft fängt wirklich schon direkt am Anfang an, um einen Vorsprung aufzubauen und da mitzufiebern, wirklich auch in den letzten 500 Metern oder in den letzten Kilometer sogar, da baut sich so eine richtige Spannung auf, auch als Zuschauer. Und dieses Gefühl, wenn man als erstes über diese Ziellinie dann einfährt, vielleicht im letzten Schlag noch, das, Ich weiß nicht, wie, erzähl du doch mal, ob du da was merkst oder gemerkt hast, ob es in die letzten 500 Meter geht. Ich glaube, euer Mann, der das ja auch alles ansagt, habt ihr nicht.
Der Steuermann, ja.
Steuermann, genau.
Ja, genau.
Der macht da auch viel, aber wie ist das Gefühl? Haust du da nochmal alles rein oder hast du keine Kraft mehr? Oder was für letzte Reserven holt man denn da raus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ja, genau, vielleicht für die, die es nicht wissen, Rudern, also die olympische Distanz, und das ist also die Distanz, wie wir eigentlich fast alle Wettkämpfe fahren, ist 2000 Meter. Mhm. Für viele tatsächlich schon zu, also viele Zuschauer schon zu unspannend und zu lang tatsächlich. Deswegen freue ich mich, dass du, dass es für dich so ist, dass du die Spannung da für die 6 Minuten aufrechthalten kannst.
Ja.
Genau, und man teilt das eigentlich so grob ein in diese 4x500 Meter Abschnitte. Das heißt, werden dann auch immer die Zwischenzeiten genommen und so. Und ja, gerade im Achter ist es halt wirklich spannend, weil du musst halt im Achter, der Achter wiegt insgesamt mit allen Leuten plus Boot ungefähr eine Tonne. Also das Boot wiegt 95 Kilo und jeder Einzelne auch nochmal so im Schnitt. Hm. Steuermann 55. Und
ja.
Das heißt, um die Masse erstmal anzuschieben, brauchst du erstmal sehr viel Kraft so am Anfang, bis die Masse, also bis das Boot wirklich richtig in Speed ist. Und dann musst du halt diesen Speed erstmal, diesen Maximalspeed erstmal so lang wie möglich fahren und dann schiebst du dich halt damit so nach vorne. Und das war im Achter eigentlich immer das Spannende, da wurde eigentlich wenig taktiert, da wurde sehr, sehr offensiv gefahren. Gerade jetzt in den Jahren, wo ich drin saß, wo wir da auch erfolgreich waren, und das war auch in den anderen Jahren davor. Ja. 2012 sind die ja auch Olympiasieger geworden, da sind die ähnliche Taktik gefahren.
Ja.
Weil irgendwie ist das da so, wenn du im Achter, gerade weil das so eine hohe Bootsgeschwindigkeit hat, im Vergleich zu den anderen Booten, wenn du da halt dir einen gewissen Vorsprung erarbeitest, ist es für andere Boote fast unmöglich, das halt wieder aufzuholen. Ja. Und deswegen sind wir eigentlich immer rausgefahren, wie die, also wirklich, ich spreche es jetzt nicht aus, aber wir sind voll Karacho rausgefahren. Und dann bei 1000 Meter, also bei der Streckenhälfte, nochmal so ein Zwischensport, so 20 Schläge, alles so. Mhm. Und dann weißt du danach nicht, wie du noch ins Ziel kommen sollst, weil du schon so kaputt bist. Also das ist wirklich so. Du bist eigentlich nach der Streckenhälfte schon so kaputt und du lebst eigentlich auf den zweiten 1000 Metern, lebst, oder sagen wir mal die letzten 750, lebst du eigentlich davon, A, dass du weißt, bald kommt hoffentlich das Ziel, B, lebst du davon, dass du technisch so eingespielt bist als Mannschaft, dass alles ineinander greift wie Zahnräder und man, weil alle gleich kaputt sind, das irgendwie funktioniert. Und du lebst natürlich auch von dem Teamgedanken und auch von dem Steuermann, der halt auch per Headset, Mikrofon und Lautsprecher am Boot halt die ganze Zeit einen sozusagen vom Kopf her einen steuert und einen lenkt. Der weiß genau, an welcher Stelle man was denkt und fühlt, wie man sich da fühlt und kann das genau nachempfinden und kann dann auch auf uns einwirken, kann auch technische Hinweise nochmal jedes Mal geben und deswegen ist das eigentlich so ein purer Kampf so gewesen eigentlich, weil diese ganze technische Arbeit, die machst du halt im Training über Kilometer, jede Woche 200, 220 Kilometer, schleifst du dir die Technik rein, versuchst dich als Mannschaft einzuspielen, immer besser zu werden und Wettkampf, klar, musst du es auch aktiv anwenden, aber gerade wenn du dann am Ende so die letzten 500 Meter, bist du ja immer kaputter, immer kaputter, immer kaputter, du kriegst eigentlich kaum noch was mit. Und das muss alles automatisiert sein. Also die ganzen Bewegungsabläufe
auf den Punkt da sein. Ja.
Sind automatisiert, genau. Und du musst sie eigentlich dann auf den Punkt abrufen und eigentlich über die mentale Fähigkeit, da konzentriert zu bleiben. Und der Rest passiert dann so von alleine. Und klar, dich natürlich auch durchzubeißen gegen den Schweinehund. Das ist dann so das Wichtigste. Ja. Und genau, und dann kommst du so auf die letzten Meter und versuchst dann eigentlich so die letzten 250 Meter nochmal wirklich alles reinzuhauen. Und freust dich dann, wenn die Hupe kommt und du über dem Ziel bist.
Ja, das glaube ich. Spannend.
Egal, ob du gewinnst oder nicht, du freust dich auf jeden Fall, dass es vorbei ist.
Genau. Ja, cool. Das passt doch zur Überleitung auch. Wir sind, glaube ich, erstmal beim Ende wirklich auch mit dem Thema Rudern. Vielleicht am Ende noch so ein Tippfrage, wenn jemand jetzt vielleicht auch mit dem Rudern anfangen möchte, das kann ja sein. Welche speziellen Tipps und Tricks würdest du dieser Person auch geben, damit man wirklich auch bestmöglich den Sport einfach auch starten kann?
Je nachdem jetzt, in welchem Alter man natürlich anfängt, ne?
Logischerweise, wir gehen jetzt mal also, von Jugend aus, so wie es bei dir war.
Dann erstmal einen Verein suchen, ne? Also
ja,
das ist natürlich
logisch,
das A und O, auf jeden Fall in den Verein gehen. Und das Coole ist beim Rudern, da wirst du eigentlich auch immer sehr familiär. Also in der Regel sehr familiär aufgenommen. Es entwickelt sich relativ schnell so ein Vereinsleben und man darf daran teilhaben.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Genau, und dann einfach mal machen, einfach mal drauf einlassen, Spaß haben. Die ersten Male im Boot ist immer was Besonderes, weil du natürlich auch kentern kannst, weil du bestimmte Sachen beachten musst,
Logisch,
damit du
ja.
nicht reinfällst, ne? Und das Coole ist halt, du merkst halt wirklich, sowohl jetzt halt technisch, was das angeht, wie du dich fortbewegst, dass du da irgendwann merkst, ah, jetzt habe ich so ein Bootsgefühl, jetzt weiß ich werde auf jeden Fall nicht kentern, es sei denn, es passiert irgendwas, ne? Sowohl was das angeht, als auch was deine physische Leistungsfähigkeit angeht, merkst du halt wirklich gerade am Anfang einen krassen Unterschied, wenn du es halt regelmäßig machst. Also wenn du regelmäßig trainierst, merkst du super schnell, weil Rudern einfach eine Sportart ist, die ist sehr physisch, die ist sehr, ja, da kannst du sehr schnell sehr fit werden. Und das ist halt geil, ne? Und das einfach genießen. Also
Ja.
Spaß daran haben, glaube ich, wenn man darauf Bock hat.
Sehr cool. Perfekt. Ja, wir kommen zum nächsten Thema, was uns beide auch wirklich am Herzen liegt. Und zwar starte ich einfach mal so. Ich habe mal auch, wie gesagt, ein bisschen recherchiert. Und zwar, du bist mehr als nur ein Ziel, Max. Ja, das ist der Titel deines TEDx-Talks, der an der Stelle auch sehr, sehr zu empfehlen ist, wo es auch wirklich um das Thema Ziele primär auch geht. Das lassen wir einfach mal so stehen. Genau. Und da kamst du auch unter anderem über das Thema Achtsamkeit und auch Meditation zu sprechen. Und ja, nimm uns vielleicht auch gerne nochmal in die Zeit auch mit, als dir diese Themen auch immer wichtiger wurden. Und ja, warum das Ganze vielleicht auch noch mal entstanden ist mit dem, was du heute machst und welche Hintergründe das hat. Du hast auch bei deinem Anfangssätzen auch schon ein bisschen erwähnt, du hast dich mit anderen Themen beschäftigt. Wie kam das, dass du vielleicht auch mit diesen Themen Persönlichkeitsentwicklung etc., das jetzt erwähnt wurde, in Verbindung gekommen bist und ja, das jetzt auch nach außen bringst tatsächlich?
Ja, das ist natürlich jetzt die spannende Frage, weil es wirklich so ein bisschen Überleitung ist zu dem, was ich jetzt mache.
Ja.
Also ich habe halt eigentlich zum einen habe ich eigentlich von Anfang an, als ich den Leistungssport begonnen habe, gemerkt, okay, da passiert sehr viel über den Kopf. Also ich habe relativ schnell verstanden oder irgendwie so das Gefühl gehabt, ich muss mehr über den Kopf regeln als andere, weil ich
Ja.
vielleicht nicht so talentiert bin. Also der Klassiker, was dann immer die Leute, die dann erfolgreich werden,
Ja.
denken die ganze Zeit, sie sind irgendwie nicht die Guten. So und ich hatte halt, trotzdem war das auch bei mir so, dass ich auch oft im Training nicht so, also ich habe immer alles gegeben, aber ich war in Trainingsbelastungen, Trainingswettkämpfen nie so, also das heißt nie ist auch Quatsch. Ich war auch öfter da mal vorne dabei, aber ich hatte da auch Phasen, gerade als im U17, U19 Bereich, gerade da hatte ich vor allem da Phasen, wo ich in Trainingsbelastungen nie so richtig gut war.
Ja.
Und im Wettkampf dann aber schon. Und dann auf einmal vor Leuten auch aus meiner Trainingsgruppe war, die vorher immer vor mir waren. Und auf einmal im Wettkampf, wo es richtig drauf ankam, war ich dann vor denen. So. Und
Coping
da habe
under
ich dann irgendwann so
pressure.
gemerkt, okay, da ist passiert auf jeden Fall im Kopf bei mir, funktioniert da anscheinend einiges, was das angeht.
Ja.
Ja, war auch einfach basiert auf den Sachen, die ich vorhin erzählt habe, ne? Also diesen Druck, sich selber zu nehmen und so. Und weil, glaube ich, oft ist das Problem, dass man sich da zu viel Druck macht. Also
Ja,
das ist so das eine
logisch.
Thema, dass ich halt früh angefangen habe, mich mit so mentalen Strategien auch zu beschäftigen, habe dann auch damals schon unbewusst Affirmationen angewendet, habe Visualisierung angewendet, habe mir vorgestellt, wie fühlt sich das an, wenn ich als Erster über die Ziellinie fahre und all solche
Ja.
Sachen. Aber alles halt unbewusst, wusste nicht, dass das jetzt eine Visualisierung war, sondern das habe ich dann später erst gecheckt, dass das einen Namen hat, was ich da gemacht habe.
Ja,
Es war alles
ja.
intuitiv, hat aber alles was gebracht und geholfen. Und das andere eben ist eben, als es dann wirklich ins Bewusstsein kam, also als ich dann angefangen habe, mich bewusster mit solchen Themen zu beschäftigen. Und das war sicherlich wie bei vielen Menschen, die in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, Mindset und so reinrutschen, durch
Ja.
Leid. Also ich habe
Ja.
einfach, war eigentlich die Olympischen Spiele, die ich vorhin schon angesprochen habe, waren eigentlich so ein bisschen mit der Startschuss, wo ich so angefangen habe, so in diese Richtung zu gehen, weil ich dort halt eine Enttäuschung erlebt habe. Also ich habe mich darauf vorbereitet, habe mich zwar mein großer Lebenstraum dahin zu kommen. Und habe da mir schon irgendwelche Geschichten ausgemalt, wie geil das ist, weil ich natürlich auch schon viel gehört habe von anderen.
Ja.
Und da war das eigentlich gar nicht so geil, so zum einen erstmal, ne? Also im Endeffekt ist es auch einfach nur ein Ort auf der Welt. Klar, es ist irgendwie cool, Olympische Spiele, keine Frage, will ich jetzt auch nicht schlecht reden oder so. Aber dieses
Hauptsitu.
Luftschloss, genau, das Luftschloss, was ich mir gebaut habe, wenn ich ohne Erwartung rangegangen wäre, vielleicht hätte ich es dann nicht hingeschafft, aber dann, wenn ich ohne Erwartung
Das stimmt.
hingegangen wäre,
Ja.
dann hätte ich natürlich ganz anders jetzt davon sprechen können. So ist es halt ein Erlebnis, wo ich enttäuscht wurde und dann eben auch noch der Wettkampf dort, der nicht so geklappt hat.
Ja.
Und dann war ich in einem mentalen Loch, aber mal so richtig, ne? Also ich war da richtig, richtig down und wurde dann quasi von meinem Physio damals so ein bisschen vorsichtig in so eine Meditation reingeführt, wo ich noch nicht wusste, dass es eine Meditation war. Der hat dann echt da so ein paar, ja, Selbstliebe, Achtsamkeitsübungen und sowas mit mir gemacht, wo ich mich einfach drauf eingelassen habe, weil das Leid eben da war, wo ich aber sonst einfach keinen Plan hatte, was macht er da mit mir. Das hat auch danach noch gedauert, bis ich irgendwann dieses Bewusstsein dafür entwickelt habe, irgendwann verstanden habe, das ganze Thema. Und letztlich dann eigentlich so zwei Jahre später wirklich richtig angefangen habe, wirklich regelmäßig zu meditieren, mich sehr viel mit mir selbst zu beschäftigen, sehr viel Zeit mit mir zu verbringen, weil ich dann immer mehr Sachen auch hinterfragt habe, sowohl am Sport als auch an mir. Und ich das einfach immer spannender fand, als ich dann verstanden habe, der Wettkampf findet eigentlich in mir drin statt und nicht auf dem Wasser.
Ja.
Genau. Und nicht nur im Kopf, sondern irgendwie auch zwischen Kopf und Herz.
Ja,
und
ja, klar.
Also diese ganzen Sachen, ne? Und das fand ich dann immer spannender, immer faszinierender, weil ich auf einmal immer mehr Mechanismen erkannt habe. Ja, da tickt jemand aus. Wieso tickt der aus? Ne? So, das ist dann das Ego, was dann irgendwie schreit. Wenn man traurig ist, enttäuscht ist, was auch immer gerade ist. Es ist halt viel auch natürlich basierend auf den Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Und ich habe dann immer besser mich gelernt zu verstehen und andere damit auch. Hatte auch klar, Teamkameraden, jeder reagiert ja unterschiedlich. Der eine ist öfter mal genervt, der andere versucht dann Harmonie zu streuen und jeder hat dann so seine Sichtweise. Dann kommt es auch mal zu Konflikten. Aber das so zu verstehen, hat mir halt voll geholfen, mich dann noch besser im Team auch zurechtzufinden. Aber es hat mir halt auch geholfen, letztendlich jetzt auch den Weg aus dem Sport zu finden und wirklich mich da so von emotional so ein bisschen von zu lösen. Und weil mich das einfach so gepackt hat und fasziniert hat, dass ich gemerkt habe, das steht nochmal über dem, weißt du? Also dieser Leistungssport war für mich ultra wichtig, diesen Kampf mit mir selbst anzunehmen, den zu gehen, den sich zu durchleben, den auch erfolgreich zu bestreiten. Und diese Persönlichkeitsentwicklung ist für mich halt, das steht für mich nochmal oben drüber. Und da habe ich halt gemerkt, Rudern ist eigentlich so auch Persönlichkeitsentwicklung, weil du musst halt immer wieder mit Rückschlägen umgehen und du kannst halt daraus lernen, was du daraus mitnehmen, kannst aber auch einfach nichts daraus lernen und einfach wieder weitermachen. Rennst du wahrscheinlich früher oder später wieder vor eine ähnliche Wand. Und so ist es halt im Leben auch. Genau, immer wieder, wenn halt Themen hochkommen, du hast immer die Chance, da hinzuschauen und zu gucken, wo kommt das her vielleicht oder was passiert da gerade mit mir und es loszulassen. Oder du kannst halt einfach ignorieren und es kommt halt irgendwann auf eine andere Art wieder. Und das so zu verstehen, hat mir dann einfach den Perspektive nachher gegeben, so, boah, geil, ey, das will ich einfach anderen Menschen weitergeben, möchte da in dem Bereich arbeiten, weil das für mich das Größte ist, da Menschen zu helfen, ihr Bewusstsein über sich selbst zu vergrößern einfach. Mhm. Weil man meiner Meinung nach dadurch gelassener, glücklicher wird, mehr innere Ruhe, mehr innere Freiheit hat, weniger gezwungen und getrieben ist, was nach irgendwelchen Zielen vielleicht im Außen, die auch wichtig sind. Ne? Ich habe auch Ziele im Außen, die sind auch wichtig, um sich zu motivieren. Aber die sind nicht das oberste Ziel, die sind nicht die Priorität, sondern die Priorität ist, dass ich glücklich bin. Und damit meine ich auch nicht, was wir vorhin angesprochen haben, bei der Achterbahnfahrt immer ganz oben zu sein, sondern glücklich meine ich persönlich damit, diese Achterbahnfahrt einfach zu genießen und einfach, auch wenn man im Tal ist, zu wissen, alles klar, ist okay, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ist auch okay, dass ich jetzt im Tal bin, weil es gehört dazu. Und mal ist ein Tal ein Tag, mal ist ein Tal eine Woche, man ist auch mal ein Tal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Was ich jetzt auch hinter mir hatte, wo ich gemerkt habe, okay, ich hatte jetzt einen Prozess, der hat einfach länger gedauert.
Ja.
Und das ist dann aber auch okay. Und sofern du in so einer Phase dann auch noch sagen kannst, hey, ich bin trotzdem dankbar, ich bin glücklich, dass ich lebe, ich habe so viele Sachen, über die ich mich freuen kann, auch wenn ich mental gerade vielleicht in einem kleinen Loch bin, da fängt das Leben an, dann richtig Spaß zu machen, weil du dann einfach, dann kann dich eigentlich nichts mehr so richtig schocken.
Ja, schön. Schön auch zu sehen, dass du auf diesen Weg auch gefunden hast. Ich finde es immer spannend, auch zu wissen, wann das kam. Also du hast ja auch erzählt, es war schon natürlich während deiner aktiven Zeit, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hast. Aber wie kam denn jetzt der Switch wirklich auch dazu, dass du dir überlegt hast, ja, das ist die Sache, die ich nach meiner Karriere machen möchte und jetzt auch mache, weil viele, viele Sportler, viele Leistungssportler auch fragen sich natürlich, ja, was mache ich mit meinem Leben nach der Karriere und wie sieht das Leben da aus? Wie kamen diese Gedanken bei dir und wie wirklich auch dieser Entschluss, ich mache das jetzt, das Coaching und erzähl da mal deine Anekdoten. Deine Überlegung?
Ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal, wie gesagt, ich habe ja Journalist studiert, wollte eigentlich ursprünglich Sportjournalist werden, habe auch ein Volontariat gemacht und alles, also war auch da wirklich so drin, habe da auch schon Kontakte geknüpft im Sportjournalismus, wäre jetzt kein Rieseneck gewesen, da auch irgendwo unterzukommen, aber habe dann irgendwann gemerkt, eben, dass das andere, also das ist immer noch irgendein Thema, was mich interessiert, wofür ich sicherlich auch brennen kann, wenn ich das möchte, aber habe ich auch gemerkt, okay, Persönlichkeitsentwicklung steht für mich einfach oben drüber. Und dann war das eigentlich so, zum einen eben mit dem meinem Carsten, mit meinem Physiotherapeuten, der mich eigentlich in das ganze Thema reingeführt hat, immer wieder schon sehr, sehr, sehr viel intensiv über diese Themen geredet, sehr viel Perspektiven auch bekommen, dass man da vielleicht auch mal Projekte starten könnte in der Richtung. Wir haben jetzt auch zusammen ein Projekt für ehemalige Leistungssportler, die halt mit dem Leistungssport aufhören. Da haben wir so ein Trainingslager fürs Leben mit der Sportstiftung NRW zusammen gemacht, was jetzt auch dieses Jahr wieder stattfinden wird wahrscheinlich. Und solche Projekte halt mal zu starten zusammen. Also das war so ein Ding, ein Aspekt. Ja. Und der andere Aspekt war, dass ich eben, als ich 2019 war das, glaube ich, genau im Herbst, habe ich auch schon mal war ich schon mal einmal an so einem Punkt, auch durch meinen ganzen inneren Prozess, wo ich gemerkt habe, einfach den Leistungssport so weitermachen, motiviert mich gerade gar nicht mehr so. Ich will das irgendwie noch anderweitig weitergeben und will meine Erfahrung weitergeben, solange wie ich den Sport auch noch mache, nicht nur danach. Und da habe ich ja meinen Podcast selber in meinen eigenen Gang gestartet. Game Changer heißt der, und da war das halt dann so, ich habe dann auch irgendwann angefangen, mal zu googeln und zu gucken, ja, was gibt's da noch so für mentale Coaches und Persönlichkeitstrainer und so irgendwie, und bin dann darüber, habe ich dann da so ein paar Leute kennengelernt und habe dann eigentlich erstmal so dieses Coaching, was das überhaupt ist, wie das überhaupt funktioniert, was so deren Tagesablauf eigentlich auch ist, wie das Leben von denen funktioniert und ausschaut, und dass die eigentlich wirklich ihr Leben damit verbringen, anderen Menschen halt wirklich weiterzuhelfen. Natürlich gehört da ganz viel mit dazu. Du musst dann irgendwie auch Marketing machen, du musst auch irgendwie gucken, dass die Leute auch auf dich aufmerksam werden, sichtbar sein. Also es ist eigentlich auch wieder gelebte Persönlichkeitsentwicklung, Coaching zu machen, weil du musst halt durch deine eigenen Prozesse durch. Und es hat mich dann irgendwie total gecatcht und fasziniert und habe dann einfach wirklich immer mehr auch Coaches interviewt und habe dadurch so eine gewisse Vorstellung bekommen oder ein Verständnis bekommen, wie das so wäre. Weiß man natürlich vorher nie dann, wie das so ist. Das merke ich jetzt so langsam erst, nachdem ich das jetzt eine Weile mache. Aber das war dann so der zweite Aspekt, der mich dann dahin geführt hat, wo ich dann gemerkt habe, geil, das will ich auch machen.
Cool. Ja, spannend. Ich glaube, wir kommen mal kurz auf dein Coaching auch zu sprechen. Ich war mal auf der Webseite tatsächlich und da steht From a Werewolf to a Werewolf als Slogan. Für die Leute, die hier nicht Englisch sprechen, vom Werwolf zum bewussten Wolf. Finde ich sehr spannend. Wie kamst du den Leitsatz?
Das war so ein, so irgendwie mal so, ich hatte da beim Breathwork mal so eine Eingebung von dem Werwolf. Und dann war das erst so, dann wollte ich das so als Logo auf ein Kleidungsstück drucken, habe dann mit einem nachhaltigen Klamottenlabel, auch von einem Sportler, Louis Fege, Basketballer, mit dem habe ich dann eine Kooperation gemacht und haben wir erstmal so ein Hoodie kreiert. So, dann war dann der Werewolf drauf, war ich natürlich dann auch schon ganz stolz. Dann hat sich das irgendwie so weiterentwickelt, dass ich jetzt, als ich mein erstes Coaching-Programm gestartet habe, habe ich einfach gedacht, nehme ich das einfach mit als Slogan, weil es einfach so gepasst hat oder passt so zu meiner Entwicklung. Weil im Endeffekt geht es halt nicht darum, und das will ich eigentlich auch so vermitteln, es geht nicht darum, die Emotionen nicht mehr zu spüren. Es geht nicht darum, jetzt nur noch zu meditieren und irgendwie nichts zu kreieren und einfach nur zu chillen und alles ist so, ne, so dieses, klar, kann man auch machen, wenn man das möchte. Aber ich persönlich glaube, dass es, ich habe halt für mich erkannt, es macht viel mehr Sinn, diesen Wolf in sich zu zähmen. Also, dass man halt sagt, okay, ich lasse den noch von alleine, wenn ich das möchte. Ja. Aber er bricht halt nicht mehr aus, wenn ich das nicht kontrollieren kann oder seltener. Und das ist bei mir früher definitiv häufiger passiert, dass ich auch, weiß ich nicht, wenn wir in der Turnhalle Fußball gespielt haben, bin ich auch mal ausgetickt, ne, wenn irgendwie nicht gefoult wird oder sowas. Ja. Und das passiert einfach, je mehr ich mich da in die Richtung entwickelt habe, ich bin immer gelassener mit allem, was im Außen passiert. Und trotzdem kann ich aber auch noch meine Kraft und meine Power irgendwo reinbringen, wenn ich das möchte. Und deswegen hat sich dieser Leitsatz eigentlich so entwickelt. Für meine erste Coaching-Runde jetzt und
Ja, das bedeutet ja auch Awareness oder Bewusstsein. Genau.
Achtsamkeit, und, Bewusstsein, ja.
Genau, spannend. Ja, wir könnten jetzt wirklich tiefer noch reingehen. Mir ist wirklich auch diese Tiefgründigkeit wichtig, aber ich werde diese Tiefgründigkeit zu diesen Themen, auch generell zum Podcast jetzt, noch mit 1, 2 Fragen an dich nochmal rausholen, sage ich es mal so. Mhm. Vielleicht auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Nenne vielleicht mal deine wichtigste Erkenntnis, Max, die du in deinem Leben bisher lernen durftest.
Die wichtigste Erkenntnis. Boah. Das ist immer schwierig, wenn man so eine Sache und das Wichtigste.
Ja.
Es gibt so viele.
Aber vielleicht, Sachen. Ja, nee, dann erzähl wirklich das, was dir gerade in den Kopf gekommen ist.
Ja, genau so mache ich das auch. Also da würde ich wahrscheinlich, wenn du mich das morgen fragst, was anderes sagen, aber ist ja egal. Also was ich jetzt gerade so persönlich, wenn ich jetzt einmal durchatme, ich glaube, das Allerwichtigste ist für mich gewesen zu verstehen, dass ich so meinen Weg gehe auf dieser Welt, also dass es so mein Leben ist und ich es A, keinem anderen recht machen muss,
ja,
und B, mich aber auch nicht vergleichen muss, was ja im Sport auch ein großes Thema ist, sich zu vergleichen, auch generell, glaube ich, im Leben bei vielen Menschen.
Ja.
Und das immer wieder aktiv quasi, also diese beiden Komponenten immer wieder aktiv, also zu machen, also auf der einen Seite A, sich nicht zu vergleichen mit anderen, und B, auch einfach zu verstehen, dass man es keinem irgendwo recht machen muss, sondern man einfach nur selber gucken muss, was macht mich persönlich glücklich. Das war für mich auf jeden Fall die größten Gamechanger, das auf einer tiefen Ebene zu verstehen. Mhm. Und wenn ich vielleicht noch eine Sache sagen darf, die jetzt so gerade so die letzten Monate noch mal größer in meinem Bewusstsein gekommen ist, war das auf jeden Fall so das Thema zu verstehen, auch noch mal auf einer sehr, sehr, sehr tiefen Ebene, dass alles im Leben, also die einzige Konstante im Leben ist Veränderung. Also alles im Leben ist permanent in Veränderung.
Lernt nie aus.
Und bitte?
Man lernt nie aus.
Bis man lernt nie aus, genau, das auf jeden Fall auch. Aber auch jetzt, weißt du, auch bezogen auf Schmerz, bezogen auf Leid, bezogen auf negative Emotionen, alles kommt und geht. Gedanken fließen durch dich durch, Emotionen fließen durch dich durch. Das wirst du nie stoppen können. Es wird immer weitergehen. Und du wirst immer wieder Täler haben und zu verstehen, ey, das alles ist impermanent, nichts ist permanent, es geht immer weiter und du kannst es nicht richtig kontrollieren, das passiert einfach. Ja. Und in dem Moment, wo du das verstehst, löst du dich halt so ein bisschen davon und fängst halt an, einfach das zu akzeptieren und bist halt einfach auch gelassener. Und das war einfach so jetzt in den letzten Monaten so auch nochmal so ein sehr, sehr großes Learning, sehr großer Schlüssel, sehr große Sache, die ich aus dem Vipassana tatsächlich auch hauptsächlich mitgenommen habe, wo es sehr, sehr doll Klick gemacht hat in dem Meditationskurs. Aber natürlich auch aus den letzten Monaten und Jahren, was so einfach bei mir passiert ist. Also das waren jetzt mal so zwei Sachen. Ich sollte zwar nur eine sagen, aber...
Alles gut, ja. Genau. Ich fühle das. Ich fühle das auch wirklich, weil es bei mir auch ähnlich ist und war zu genau diesem Punkt, was du sagst, dieses wirkliche, tiefgründige Verständnis, dieses Bewusstwerden der Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur dieses sekundäre, oberflächliche Gelaber, sag ich mal, von Motivation oder so, sondern auch wirklich zu verstehen, dass es Inhalte gibt. Ich nehme da gerne immer so einen Beispielsatz, ist der Weg ist das Ziel von Buddha. Und der ging früher hier rein und da wieder raus. Man hat es halt gehört, ja gut, den gibt es so, der Weg
ist. Ja, weil man es auch gar nicht richtig versteht, ne, so auf dieser
Das meine ich, genau. Ja, und dieses Verständnis zu bekommen mit den diversesten Sachen in diesen Themen, das war für mich und ist der Game Changer und hilft mir auch, mich noch mehr zu erkennen und mich zu fühlen auch. Und ja, ich glaube, wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Frage, weil die sehr, sehr spannend auch ist und auch wirklich so eine schöne Frage ist, die ich wirklich auch sagen kann, das ist eine coole Frage.
Jetzt bin ich gespannt.
Jetzt habe ich es hochgereiht.
Jetzt hast du die Messlatte nach oben geschraubt, genau.
Nee, du Max, was ist vielleicht diese eine Sache oder auch gerne mehrere Sachen, die die vollständigste Glückseligkeit in dir hervorruft, wenn du sie machst? Kann man immer sehr viel überlegen. Das finde ich immer sehr, sehr toll und spannend auch. Diese Tiefgründigkeit auch zu sehen und zu spüren.
Also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich kann man diese Glückseligkeit, glaube ich, in allem finden. So, das ist einfach so dieser Prozess des Lebens, ist dieses innere Gefühl, was man so mitnimmt, wenn man das einfach so verinnerlicht hat. Also das glaube ich schon. Aber wenn es so auf eine Sache bezogen ist, und da würde ich, glaube ich, sagen, wirklich anderen Menschen, wie soll ich denn das sagen, anderen Menschen dienen auf jeden Fall. Also in gewisser Weise für jemanden anders da zu sein, zu kommunizieren, was ich auch sehr gerne mache, wie man jetzt auch wahrscheinlich in dem Podcast sieht. Ich rede ja auch sehr gerne. Also kommunizieren, für jemand anders da sein, aber auch vielleicht kommunizieren, ohne zu sprechen. Also wirklich einfach den Raum zu geben für jemanden anders.
Ja.
Das erfüllt mich sehr. Also das macht mich sehr glücklich, jemand anders auf die Art und Weise in seiner Entfaltung, in seinem Sein, in seinem Wirken auch zu unterstützen. So, also das ist auf jeden Fall so was ich für mich erkannt habe. Gibt natürlich auch viele andere Sachen, die mich packen, also ich glaube, alles, wo man irgendwie im jetzigen Moment auch ist, ne? Also wo man wirklich schafft, im Moment zu sein, da zählt natürlich Sport dazu, da zählt Meditation dazu. Ausgedehnte Spaziergänge, wo man das Handy zu Hause lässt, auch sehr geil.
Also das es gibt sind die viele Dinge, Sachen, die du gerade aufzählst, und das ist schön, ja.
Ja, es ist wirklich im Endeffekt, es ist auch so eine Sache, der Moment ist einfach das Einzige, was wir haben, und es gibt auch nur den einen Moment, wo man das versteht, dieses Zeitding, ist auf der einen Ebene sind wir in der Zeitlinie drin, so.
Ja.
Aber es gibt noch eine höhere Ebene und da gibt es die Zeit nicht. Und das sind dann so die Momente, wie man auch vielleicht sagt, wo die Zeit vielleicht mal stillsteht, so, wo man das so vom Gefühl her so hat, wo man es so kennt, ne? Ah, ja, da hat die Zeit irgendwie stillgestanden und oder da ist die Zeit total schnell vergangen, weil es so schön war, ja. Aber die Zeit vergeht nie schneller oder langsamer. Das ist nur dein Gefühl dazu. Und deswegen, ja. Aber wie gesagt, anderen Menschen einen Raum zu geben, ist gerade so mein Ding geworden, ja.
Schön. Ich glaube, das knüpft nochmal wirklich jetzt auch an die letzte Frage an. Wir sind tatsächlich am Ende angelangt, Max. Die Endfrage, habe sie dir im Vorhinein noch nicht gesagt, und das ist so eine Frage, die, ohne jetzt wieder sehr, sehr hoch zu heben auf einer Ebene, aber die sehr, sehr tiefgründig ist auch, und ich finde es spannend, jetzt was du darauf antworten wirst. Lass dir gerne, wie gesagt, nochmal Zeit, um deine Worte da zu überlegen und dann preiszugeben. Ich stelle sie jetzt einfach mal an dich. Wenn du an dein Lebensende denkst, Max, was sind denn die Worte, die du von deinen Mitmenschen und Liebsten auch hören möchtest, wenn sie von deinen Spuren, Erkenntnissen, Erlebnissen sprechen, die du hinterlassen hast?
Hey, du stellst wirklich geile Fragen. Also muss ich erstmal ein Kompliment sagen. Finde ich echt super.
Danke.
Richtig geil, wirklich. Solche Podcasts machen mir einfach auch am meisten Spaß.
Cool.
Also an meinem Lebensende, wenn ich noch lebe oder wenn ich schon, wenn ich gerade
bestattet
werde?
Wenn ich noch lebe.
Okay.
Genau. Du willst ja noch hören, die Worte.
Ja, stimmt, hast du recht.
Schwierig, ja.
Ich glaube, also erstmal grundsätzlich hat es was mit Liebe zu tun, weil ich glaube, wir sind hier, um zu lieben und geliebt zu werden und unsere Liebe einfach auszubreiten. Da, wo Liebe ist, da kann kein Krieg sein, da kann keine Gewalt sein und so weiter.
Ja.
Ich glaube, wir sind hier, um uns zu lieben. Und deswegen, glaube ich, wäre das schon so, dass ich sage, okay, wenn die Personen, die mir am liebsten, am nahesten sind, dann bei mir sind und mir dann halt nochmal spiegeln, dass sie mich lieben, dass sie mich geliebt haben und dass sie meine Liebe auch gespürt haben.
Ja.
Im Laufe des Lebens und sie vielleicht auch dankbar sind für die Zeit, mit mir, für das, was ich kreiert habe, dann passt das, glaube ich, so in die Richtung. Ja.
Ja, sehr gut. Kannst du ja nochmal selbst überlegen oder
ja, das wird auf jeden Fall noch nacharbeiten, genau.
Wird bestimmt passieren und danke dir für deine Zeit, danke dir für dein Dasein, für das, was du machst, auch nach außen bringst. Wir haben da sehr, sehr ähnliche Themen auch. Und ja, einfach auch die Liebe zum Sport, zur Persönlichkeitsentwicklung. Und lass uns das weiter nach außen bringen. Lass uns unsere beiden Podcasts dafür nutzen, um diese Themen weiter nach außen zu bringen. Ich freue mich auf die Zukunft und ja, danke dir nochmal fürs Dabeisein, Max.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Dann war es mit der Folge. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Lasst gerne Bewertung da, Feedback da. Ja, schreibt mir den Max auch zu dieser Folge oder generell auch, wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung, Sport, Spiritualität etc. Wir sind da beide für euch da. Ja, habt eine gute Zeit und wir hören uns.